Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Sie haben es schon gehört. Die Folge 488 kommt nicht aus dem Hauptstadtstudio in Berlin, sondern wir haben uns mal wieder vorgenommen, die Bundespolitik trifft auf die Realität. Deshalb sind wir vor Ort und deshalb sind wir in Brandenburg, genauer in der Stadt Brandenburg an der Havel und noch genauer im Ortsteil Plaue. Und wir sind direkt an und auf der Havel, auf dem Traumschiff. Das ist ein schwimmendes Wandertheater und heute dürfen ausnahmsweise wir die Bühne bespielen. Sie müssen sich das so vorstellen, wir sitzen auf dem Schiff, so ein Hausboot, es hat sich die Bühne geöffnet, das Publikum sitzt an Land und mitunter der Steg, der zum Land geht, der stößt dann mal in die Mauer, wenn wir hier auf der Bühne schaukeln. Also, wir sind hier zu Gast, wir freuen uns sehr. Ich bin Friederike Sittler, leite seit diesem Jahr das Hauptstadtstudio und war über viele Jahre vorher immer wieder auch journalistisch in Brandenburg unterwegs. Mit mir hier auf dem Traumschiff sind
Felicitas Böselager und ich bin im Hauptstadtstudio unter anderem dafür zuständig, über Gesundheitspolitik zu berichten.
Ich bin Christoph Richter, ich bin der Korrespondent dieses wunderschönen Bundeslandes.
Und mein Name ist Katharina Thoms, ich bin im Hauptstadtstudio für die Klima- und Umweltthemen und auch für die Landwirtschaft zuständig.
Und natürlich unser Publikum vor Ort, schön, dass Sie heute Abend da sind. Und wie immer im Politik-Podcast sprechen wir hier erstmal im Team und bei unseren Aufzeichnungen mit Publikum gibt es aber immer auch noch einen Bonustrack, nämlich die Fragen aus dem Publikum. Aber erstmal machen wir hier vorne unseren Politik-Podcast. Tja, Bundespolitik trifft Realität. Letzte Woche hat uns ja im Hauptstadtstudio wahnsinnig beschäftigt, die Gesundheitsreform. Felicitas, da sollte der große Wurf werden. Das ging dann plötzlich wahnsinnig schnell. Hurtig, hurtig war das Motto. Dann kam noch das Bundesverfassungsgericht ins Spiel. Dann gab es Verhandlungen über Nacht. Am Freitag ein Boten vom Bundestag zum Bundesrat. Sag mir bitte, ist das schlechtes Regierungshandeln, Chaos oder ist das normaler parlamentarischer Betrieb?
Also das war jetzt am Ende doch ziemlich hektisch, zumal zum Teil die Abgeordneten selber gar nicht mehr wussten, was am Ende eigentlich in dem Gesetz drin steht. Und jetzt schon absehbar ist, dass man im September nach der Sommerpause nachjustieren muss und jetzt schon ein paar Stellen weiß, an denen man sagt, okay, so geht's eigentlich nicht, da müssen wir das Gesetz an der Stelle nochmal verbessern. Also das war jetzt schon sehr, sehr heiße Nadel und insofern vielleicht ein bisschen stressiger, als es hätte sein können. Aber auf der Habenseite hat die Regierung, dass sie dieses Gesetz jetzt durchgebracht hat.
Und da war ja dann zum Schluss noch die Diskussion. Der Bundesrat hat immer gesagt, so Schlagzeile, wir lassen uns unsere Krankenhäuser nicht kaputt sparen. Und was wir dann beobachten konnten, dass bei Abendterminen dann immer führende Politikerinnen, nee, gibt's nicht so viele, aber Politiker vor allen Dingen, abschwirrten und ja noch verhandelten. Haben die Länder dann noch richtig was rausgeschlagen?
Ja, kann man schon so sagen. 500 Millionen Euro haben sie noch mal rausgeschlagen. Und das lag vor allen Dingen daran, dass die Bundesregierung sich in eine sehr schlechte Verhandlungsposition gebracht hat, weil sie gesagt hat, wir wollen das unbedingt vor der Sommerpause noch durchkriegen. Das war ihnen sehr wichtig, auch um zu beweisen, Friedrich Merz persönlich, dass er der Reformkanzler ist, der er gerne wäre. Und deswegen hatten die Länder natürlich einen wunderbaren Verhandlungshebel, haben mehr Geld, aber eben auch Protokollnotizen, die besonders für die Krankenhäuser ein paar Erleichterungen noch in dieses Gesetz bringen, falls es dann im September nochmal nachverhandelt wird.
Und du als unsere Expertin, würdest du sagen, das war auch nötig, dass die nachverhandelt haben oder haben die einfach nur die Gunst der Stunde genutzt?
Aus ihrer Sicht war das sicher nötig und sie haben die Gunst der Stunde genutzt. Ich glaube aber, bei diesem Gesetz ist total wichtig zu verstehen, dass das keine tolle Reform ist, die allen Leuten Gutes bringt, sondern das ist ein knallhartes Spargesetz, das dafür sorgen soll, dass unsere Zusatzbeiträge bei den Krankenkassen im kommenden Jahr nicht steigen, weil wir ein Defizit von sage und schreibe 19 Milliarden Euro in den Krankenkassen nächstes Jahr haben. Und das ist jetzt kein Gesetz, was das Gesundheitssystem verbessern wird, sondern es ist ein Gesetz, was so viel sparen wird, wie noch nie gespart wurde in unserem Gesundheitssystem. Und das ist wichtig, dass das passiert, aber es tut sehr, sehr weh.
Dann frage ich mal Christoph, wir haben ja immer schon wieder darüber gesprochen, dass gerade in den kleineren Städten und im ländlichen Raum es Riesenprobleme gibt. Was würdest du für Brandenburg sagen?
Ja, wahrscheinlich ja. Die brauchten das Geld nochmal, aber reicht es?
Also, das Geld reicht natürlich über hinten und vorne nicht. Also, die Krankenhausreform ist ja jetzt eine Never-Ending-Story, könnte man ja schon fast sagen. Also, man erinnert sich, 2024 gab es ja schon mal eine Krankenhausreform, also die von Karl Lauterbach. Und damals wurde ja das System der Finanzierung auch umgestellt von den Fallpauschalen zu den Vorhaltepauschalen. Und das ist für die Krankenhäuser schon ein ziemlicher Batzen, den sie ja zu leisten haben. Und viele Krankenhäuser, gerade in den kleineren Städten, haben da wirklich ein Problem, weil sie sich ja auch spezialisieren sollen. Also nicht jedes Krankenhaus soll mehr dasselbe machen, so dass dann Krankenhäuser in Guben oder in Forst oder in Wittstock ein fettes Problem haben und dann nicht wissen, wie sie sich sozusagen, wie das weitergehen soll. Also von daher zufrieden und glücklich. Davon kann keine Rede sein.
Jetzt musst du mir, Felicitas, sagen, ist der Bund dafür tatsächlich immer zuständig, dass das funktioniert auf Länderebene?
Also für die Finanzierung ist der Bund zuständig. Der Bund organisiert das, was du gerade gesagt hast, wie die Finanzflüsse sind. Also zum Beispiel wird man per Fallpauschale bezahlt oder wie es dann ab 2030 scharf gestellt ist mit dieser Vorhaltepauschale. Und für die Planung der Krankenhäuser vor Ort, welches Krankenhaus was anbietet, wie viele Betten, das soll man nicht mehr machen nach Bettenplanung, aber sowas vorher, wie viele Betten in welchem Krankenhaus sind, dafür sind die Bundesländer zuständig. Und deswegen ist es in Deutschland auch sehr unterschiedlich, wie weit in verschiedenen Regionen diese Krankenhausplanung und diese Umstrukturierung schon fortgeschritten sind. Nordrhein-Westfalen war eines der ersten Länder, die das gemacht hat, ist auch Vorbild dann für die Bundespolitik gewesen. Ich weiß, dass Baden-Württemberg da auch schon ein paar Schritte gegangen ist. Und in Brandenburg, das kann uns Christoph erzählen.
Ja, hier auch. Aber das Problem ist, dass ganz viele kleine Krankenhäuser, es ist eben anders als in NRW oder in Baden-Württemberg oder Bayern, wirklich unter ganz großem Druck stehen. Die neuesten Nachrichten sind ja jetzt auch, dass in Potsdam schon die ersten Stationen auch schließen. Also in Potsdam ist es dann die Gynäkologie und Geburtshilfe. Und in der Potsdamer neuesten Nachrichten wird sogar schon von weinenden Frauen gesprochen, die anrufen, weil es gibt zwar einen Kreißsaal, es gibt aber die Geburtshilfe nicht mehr. Die Folge ist, die Leute wollen früher ins Krankenhaus kommen, weil sie Sorge haben, da werden sie dann versorgt. Also das ist schon,
also, dass sie sonst nicht versorgt würden, wenn sie nicht rechtzeitig einen Platz gesichert haben.
Und das ist schon ein großes Problem und da guckt man dann schon wirklich mit Zorneswalten.
Jetzt hole ich mal Katharina ins Boot, weil langjährige Hörerinnen und Hörer vom Deutschlandfunk wissen ja, die Frau war ganz lange in Baden-Württemberg Korrespondentin, bevor sie zu uns ins Hauptstadtstudio kam. Aber sie ist gebürtige Brandenburgerin, die Frau, die jetzt hier mal Vergleiche ziehen kann.
Ja, ich würde eher fragen nach den Vergleichen, weil ich mich gefragt habe, dieser Schmerz, wir sind jetzt ja bei der Krankenhausreform, der Schmerz, dass eventuell Krankenhäuser kleiner werden, sich spezialisieren, das gab es natürlich alles auch und gibt es nach wie vor in Baden-Württemberg. Nichtsdestotrotz ist mein Eindruck, dass die Versorgung insgesamt da doch noch relativ gut ist und es war immer so ein bisschen auch diese Perspektive, naja, die Leute sind zwar traurig, wenn die Klinik auf der Schwäbischen Alb schließt, aber in Wirklichkeit sind sie dann doch lieber zum Spezialisten in die Uniklinik gefahren. Frage wäre an dich, Christoph, wie ist es denn anders vielleicht auch in einem Land wie Brandenburg? Bricht da dann richtig wirklich was weg?
Ja, da bricht wirklich was weg, weil das ist ein Teil der Daseinsvorsorge. Wenn dann in Forst dieses Krankenhaus wegfällt, dann gibt es da nichts mehr. Und es ist ja nicht so wie in Baden-Württemberg, dass dann der Zug fährt oder dass man einfach ins Krankenhaus kommt. Man könnte ja natürlich nach...
Man braucht auch oft ein Auto, so ist es nicht. Ja,
aber das ist schon das Problem. Also ich habe Menschen getroffen, die sagen, okay, ich habe jetzt hier keinen Arzt mehr. Ich fahre zu meiner Tochter nach Hamburg, um dort behandelt zu werden, weil hier gibt es jetzt nichts mehr. Also es ist schon wirklich ein großes Problem und es ist immer noch ein anderes Problem, wenn man das in der Lausitz erlebt oder in der Prignitz erlebt, im Gegensatz zur Oberbayern oder der Schwäbischen Alb. Da ist ja dann auch noch die Ärzteversorgung eine andere. Also es gibt ja auch noch Hausärzte, es gibt Fachärzte, möglicherweise mehr als im Brandenburgischen dann. Und das ist ja das Problem. Also man geht dann nicht mehr zum Krankenhaus, man geht dann zum Facharzt. Aber selbst den gibt's nicht. Also nur mal eine kleine Note sozusagen. Der älteste Arzt in Brandenburg ist 89 Jahre alt.
Nun könnte ich mir vorstellen, dass es das in anderen Regionen Deutschlands auch gibt. Also es ist ja sehr zu differenzieren, wo, wer, wie versorgt ist. Aber Felicitas, du nicktest mir gerade zu.
Ja, ich wollte einmal noch die verschiedenen Gesetze auseinanderhalten. Also wir haben jetzt über das Beitragsstabilisierungsgesetz ganz am Anfang geredet. Das ist dieses Spargesetz, von dem ich gesprochen habe. Dann gab es eben die Krankenhausreform von Karl Lauterbach. Und die wurde jetzt Anfang des Jahres im März auch noch mal ein bisschen aufgeweicht, könnte man sagen. Aus Länderperspektive, die finden das gut. Andere sagen, das verwässert das Projekt von Karl Lauterbach zu sehr. und von Nina Wagen. Das heißt, wir sprechen über eigentlich drei verschiedene Dinge, die aber alle gleichzeitig auf die Krankenhäuser treffen. Und das Problem zwischen diesem Beitragsstabilisierungsgesetz, also dem Sparpaket und dieser Krankenhausreform ist, dass die beiden Dinge nicht gut miteinander verzahnt sind. Und da sagen die Krankenhäuser, das ist für uns eine Überforderung. Und an der einen Stelle wird uns Geld genommen und an der anderen Stelle gegeben. Und am Ende ist eigentlich ein Nullsummenspiel.
Aber ich könnte natürlich auch sagen, bei der Gesundheitsreform, also seit ich Journalistin bin, jeder Minister, jede Ministerin bei dem Versuch, was zu reformieren, hat erstmal viel Gegenwind gekriegt. Also jammern und klappern gehört natürlich auch zum Handwerk innerhalb des Gesundheitswesens.
Ja, das ist klar. Also mein Postfach ist voll mit allen Verbänden, die für ihre Sache streiten, ist auch ihr gutes Recht. Und man muss sagen, das ist wirklich einer der größten Einschnitte überhaupt. Wie schlimm das jetzt wirklich wird, das wird die Zeit zeigen. Vielleicht wird es nicht ganz so dramatisch, wie zum Teil gerade gesagt wird. Aber ich glaube, für die Krankenhäuser wird es schon jetzt erstmal ein Kraftakt. Das kann man nicht leugnen.
Jetzt haben wir schon mal kurz angeschnitten, immer wieder das Problem an vielen Ecken und Enden, hapert's. Es ist immer die Klage auch über fehlende Infrastruktur. Wir haben natürlich auch im Vorfeld überlegt, wir könnten so viele Themen hier heute Abend besprechen. Aber wir sind natürlich auch drauf gekommen, eins der Themen ist die Hitzewelle, die wir jetzt schon hinter uns haben. Wir haben jetzt einen total schönen Sommerabend, sitzen hier auf diesem Traumschiff auf der Havel. Das Publikum sitzt im Schatten, hat ein kühles Getränk. Ich hoffe, die meisten, alle haben eins. Also da lässt sich's gut aushalten. Aber die Frage, und die stellt sich ja natürlich auch im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen, da können wir es an einem Beispiel aufmachen, sind zum Beispiel Krankenhäuser, Altenheime, Pflegeheime überhaupt dafür vorbereitet, dass es jetzt so heiß wird? Können sie diejenigen, die ihnen dann auch anvertraut sind, dann überhaupt schützen vor einer solchen großen Hitze? Ist ja nicht jeder Abend so schön wie jetzt hier gerade und tagsüber muss man ja auch irgendwo unterkommen.
Also wir können es eigentlich ganz einfach ablesen. In der vergangenen Woche hat das Robert-Koch-Institut die Zahlen rausgegeben zu der letzten Hitzewelle im Juni und da haben wir mindestens mehr als 5000 Menschen, die gestorben sind durch die Hitze. Und es sind wahrscheinlich noch mehr. Das ist eine erste Schätzung, die die anhand ihres Modells ausgerechnet haben. Und daran sieht man ja, wir hatten viele Meldungen aus verschiedenen Bundesländern. Die Pflegeheime mussten teils evakuiert werden. Menschen konnten nicht mehr richtig versorgt werden. Und daran merkt man, unsere komplette Infrastruktur, da sind wir wieder gerade im Gesundheitssektor, aber auch im privaten. Viele Häuser, Sie werden es vielleicht auch persönlich erlebt haben, sind überhaupt nicht darauf ausgerichtet, dass wir nicht nur ein, zwei Tage mal über 30 Grad haben, sondern mehrere Tage hintereinander und immer wieder in Wellen diese Extremwetterereignisse haben, die eben tatsächlich ohne den menschengemachten Klimawandel überhaupt nicht erklärbar wären in der Intensität und in der Häufigkeit.
Das heißt, nur um es nochmal festzuhalten, du gehst davon aus, wir stellen uns darauf ein, das kommt jetzt öfter.
Ich würde sagen, wenn wir jetzt hier über die Politik sprechen, Landes- oder Bundespolitik, wir müssen uns darauf einstellen und da würde ich jetzt das gleich mal weitergeben, denn es gibt eine große Diskussion in Berlin in der Bundespolitik, wer ist denn eigentlich dafür zuständig und Sie kennen dieses Spiel vielleicht auch aus anderen Politikbereichen. Die Frage ist dann immer, ist es der Bund, sind es die Länder, sind es die Kommunen? Offiziell ist es tatsächlich so geregelt, dass Land und Kommunen zuständig sind und der Bund gar nicht so viel machen kann, qua Rechtmäßigkeit. Frage an dich, Christoph. Wir sind hier in Brandenburg. Im Moment geht es uns lauschig, aber vergangenen Wochen war es auch hier schwierig. Ist dieses Thema bei der Brandenburger Landespolitik überhaupt angekommen?
Naja, wenn man kann ja mal den Koalitionsvertrag vornehmen und gucken, ob das Wort Hitzeschutz auftaucht. Und ich kann verraten, null. Das Wort Hitzeschutz gibt es einfach nicht. Sogar das Wort Klimaschutz ist auf 10 Zeilen kurz verhandelt. Also dieses Thema ist bis jetzt nicht in den Köpfen. Es kommt in die Köpfe, weil die Menschen auf einmal erleben, holla, es ist heiß und es ist äußerst ungemütlich. Vorher dachte man ja immer nach diesem kalten Winter und nach diesem ätzenden Frühling, endlich kommt die Wärme. Aber dass es solche Hitzewellen gibt, das ist natürlich dann auch ein Effekt, der die Leute auch zum Nachdenken bewegt. Und ich habe mal mir einen Spaß gemacht und habe dann mal bei den Behörden nachgefragt, einmal im Gesundheitsministerium, wie sieht's eigentlich aus mit dem Pflegeheim? Und dann kommt die Antwort, tja, wissen wir nicht so richtig, ob es da Klimaanlagen gibt. Also wir erfassen das einfach statistisch nicht. Wir haben aber einen Hitzeknigge. Das heißt, da steht dann drin, wie man sich bei Hitze zu verhalten hat. Also viel zu trinken, sich im Schatten zu bewegen. Und man bekommt dann das Angebot, dass man auch öfters duschen darf. Das ist die eine Geschichte. Und fahren Sie mal durchs Land und gucken sich mal an, wie Pflegeheime gebaut sind. Die sind meistens, stehen die auf einer freien Fläche, ein großer Parkplatz drumherum. Und dann in diesen Tagen drängeln sich dann die Menschen vor diesem Vordach, um ein bisschen frische Luft zu haben und so ein bisschen Schatten zu haben. Also es ist wirklich ungemütlich in diesen Heimen. Und noch kurz zu gucken auf die Schulen, da weiß man es auch nicht. Man hat keine Ahnung, welche Schulen, also das Ministerium hat keine Ahnung, wo es Klimaanlagen gibt. Und da heißt es, also für die Grundschule über 25 Grad ab 12 Uhr hitzefrei. Und der Rest wird gesagt, ja, man sollte Prüfungen so in die Randzeiten verlegen. Also möglichst früh und möglichst spät. Also.
Weil wir so viel jetzt wieder schon Begriffe benutzen, können wir mal kurz eine Klammer aufmachen. Das Wort Klimaschutz und Klimaanpassung und Hitzeschutz. Katharina, du
bist hängen alle miteinander zusammen, sollte man nicht gegeneinander ausspielen, sind aber unterschiedliche Dinge. Klimaschutz ist sozusagen, dass wir versuchen, so viel wie möglich zu tun, damit wir den Klimawandel, den wir vor Augen haben, die Erwärmung der Welt irgendwie versuchen in den Griff zu kriegen. Aufhalten lässt er sich nicht. So viel können wir mal als Common Sense hier sozusagen abhaken. Aber gerade weil wir wissen, dass er sich nicht aufhalten lässt, müssen wir, sollten wir auch alles Mögliche tun, um uns an diesen Klimawandel anzupassen. Und das ist das Stichwort Klimaanpassung. Hitzeschutz ist eine Sorge davon. Die andere ist, wir sind kurz davor, den Jahrestag 5 Jahre Ahrtalflut vor uns zu haben. Auch Hochwasserschutz ist letztlich Klimaanpassung und hängt miteinander zusammen. Also habe ich viele Extremwetterereignisse, habe ich Starkregen, habe ich Hitzewellen. Ja, dann habe ich sozusagen beides Dinge, wo die Politik drauf achten sollte. Und Christoph, du hast es gerade so ein bisschen witzig irgendwie gesagt.
Das ist nicht witzig.
Nein, so nach dem Motto, da gibt es dann so Infos. Fließt das an dich, die Frage, warum ist das vielleicht trotzdem wichtig?
Also ja, ich finde den Klimaknigge auch sogar ziemlich wichtig. Er darf halt nicht das Einzige sein, was es gibt. Aber es gibt schon sehr viele Leute, die überfordert sind mit der Hitze und gar nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und denen man wirklich sagen muss, dass sie genug trinken müssen. Es gilt schon, auch Informationskampagnen zu machen und auch zu sagen, in der Stadt sind hier und da kalte Orte, wo sie hin können. Das muss auch abgedatet werden. In Berlin werden Parkbänke angezeigt, die bringen aber bei 44 Grad auch nichts mehr. Also das müssen dann schon zum Beispiel gekühlte Bibliotheken oder so sein. Also es braucht sehr viel Information beim
Hitzeschutz.
Und da
muss ich erstmal hinkommen, ne?
Ja.
Auch nicht so leicht, aber gut.
Und es braucht aber auch Geld. Und das ist zum Beispiel bei den Krankenhäusern so, dass die sagen, sie brauchen in Deutschland insgesamt über 30 Milliarden Euro, nur um sich für die Hitze zu rüsten. Und das zieht sich ja durch. Geld gibt es gerade nicht mehr so viel.
Jetzt sagt die Bundesregierung an der Stelle, naja, liebe Kommunen, liebe Länder, ihr seid ja zuständig. Klammer auf, nur die Hälfte der Bundesländer hat überhaupt einen Hitzeaktionsplan und fühlt sich sozusagen zuständig, Klammer zu. Ihr habt doch die 100 Milliarden aus dem Sondervermögen, die könnt ihr doch nehmen und dafür einsetzen. Da sagen die Kommunen natürlich, ja, aber damit machen wir ganz viele andere Dinge auch. Das ist sozusagen schon längst überzeichnet, dieses Sondervermögen. Und sonst kommt da eigentlich nicht viel. Friederike, vielleicht an dich als Kanzlerbeobachterin. Es wurde ja auch mehrmals angemerkt, auch kritisch angemerkt, dass vom Kanzler eigentlich in dieser Hitzewelle, es sind mehr als 5000 Menschen gestorben. Das müssen wir uns einfach nochmal vor Augen führen, gerade wenn wir das mit der Ahrtalflut vergleichen. Warum kommt da nichts?
Also ich glaube zum einen, es ist tatsächlich eine Typfrage. Klingt komisch, wenn es um so ein hohes Amt geht wie beim Bundeskanzler. Aber diese Emotionalität und das auf Menschen zuzugehen, Menschen mitzunehmen, auch wieder Vertrauen in das politische Handeln zu wecken, das ist gar nicht vorne auf der Agenda, sondern es ist eher dieses, wir setzen jetzt unsere politischen Projekte durch, das muss schnell gehen und dann ist natürlich im Vordergrund die Wirtschaft. Wenn es der Wirtschaft wieder besser geht, werden wir wieder mehr Geld haben. Wenn wir mehr Geld haben, können wir auch all diese Anforderungen erfüllen. Das heißt, es ist ein ganz anderes Herangehen. Es ist eher dieses Sachherangehen. Und man würde sich aber natürlich irgendwie auch mal wünschen, dass so ein Kanzler auch mal sagen würde, naja, wir schaffen das, der Satz ist verbraucht, also den wird er sicherlich nicht nehmen. Aber so dieses wirklich emotionale Ansprechen von Menschen, dass Menschen sich auch gesehen fühlen in dem, wie es ihnen jetzt auch ergeht, auch gerade auch in der Hitzewelle, auch Angehörige von eben Hitzetoten, da eine ganz andere Tonalität. Aber Das ist nicht seine Politik. Das kriegt man auch nicht aus dem Inner Circle der Politik so mit, diese Warmherzigkeit. Das war auch letzte Woche bei der Regierungserklärung im Bundestag. Der Kanzler hatte gesprochen und dann kam, wenn ich mich richtig erinnere, Katharina Dröge von den Grünen und hat eine sehr emotionale Rede gehalten, hat den Feuerwehrleuten in Köln gedankt, die sich dann trotz der Hitze um die Menschen, die betroffen waren, die umgekippt sind, gekümmert haben und hat dann ganz anderen Ton gesetzt. Und diesen Kontrast merkt man immer sehr, sehr stark. Und was ich auch beobachte über die lange Strecke ist, und da können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, ist so dieser Wechsel von politischer Ausrichtung. Wir hatten bei der Ampelkoalition eine sehr starke politische Ausrichtung, Themen nach vorne gesetzt. Wir haben jetzt mit dieser Koalition aus CDU, CSU und SPD eben diese sehr, sehr starke Wirtschaftsausrichtung und vieles von den Themen Klimaschutz, ich meine der ganze, das Drama um den Heizungskeller, das ist jetzt alles abgewickelt worden quasi oder zumindest eingegrenzt worden. Und das, finde ich, ist ein riesiges Problem auch in der Demokratie, weil natürlich diejenigen, die die Mehrheit haben, immer auch die anderen wieder mitnehmen sollten. Und das beobachte ich eigentlich über die lange Frist nicht. So, das war jetzt mal der ganz kurze Ausblick auf die Bundespolitik.
Aber letztendlich ist die Bundespolitik ist die eine Sache. Es geht dann auch um die Kommunen, die sowas leisten müssen. Und die sind in Brandenburg mit 832 Millionen Euro überschuldet. Also das hat jetzt dieser Finanzreport der Bertelsmann Stiftung ergeben. Da muss irgendwas geschehen. Und Hitzeschutz wird quasi auch gerade so nach Interessenslage in den Kommunen gemacht. Also es braucht Akteure vor Ort, die sagen, das Thema ist uns wichtig. Und wenn es aber diese Akteure nicht gibt, dann passiert da auch wenig, weil es ja auch gar keine Verpflichtung aktuell gibt. Also weil es ja nicht mal, wie ich gesagt habe, ja nicht mal im Koalitionsvertrag geschrieben ist. Also es fängt ja an, wir können auch über Bäume reden, wir können über andere Innenstädte reden, also dass wir sozusagen dann auch Kaltluftschneisen haben und so. Aber das ist alles, das fängt erst ganz langsam an. Also da geht es wirklich so, das persönliche Engagement.
Das heißt, du würdest auch sagen, ist vielleicht auch der Leidensdruck in Brandenburg noch nicht so hoch. Also ich sage jetzt mal, jetzt kommt der Kontrast wieder, die große Hauptstadt und ein Flächenland. Also wir in der Hauptstadt merken natürlich sehr, sehr schnell die Hitze, vor allen Dingen in der Innenstadt, einfach aufgrund auch der Bauweise. Asphalt heizt sich auf, die Häuser heizen sich auf, dann ächzt die Hauptstadt und fährt in Blechlawine im Zweifelsfall raus nach Brandenburg. Und ihr hier in Brandenburg, ihr habt ja so wunderbar die Seen und ihr habt die Wälder und es ist doch alles viel schöner. Braucht den Hitzeschutz nicht so, war die polemische Zuspitzung.
Ja, sehr polemische Zuspitzung, aber man könne ja mal durch Luckenwalde oder durch andere Städte gehen und sich das anschauen. Die sind meistens auch noch denkmalgeschützt, diese innerstädtischen Plätze. Also da darf auch gar kein Baum gepflanzt werden. Dafür sind dann Bürgermeister, die sich engagiert sind, auch ziemlich erbost darüber, sagen, dass sich der Denkmalschutz auch nicht bewegt. Also in Luckenwalde gibt es so eine Aktion, das nennt sich Baumparade. Das heißt, es gibt da so 20 bis 30 Bäume in Kübeln, die werden so durch die Stadt gefahren, um zu zeigen, was es für Effekte gibt, wenn da Bäume stehen würden. Und man merkt da, das ist ein großes Engagement, aber man muss auch gegen Widerstände arbeiten. Und das andere Thema ist auch immer noch Baumfällungen. Also Straßen müssen eine gewisse Breite haben.
Aber wird es dann mitgetragen von den Wählerinnen und Wählern oder agiert Politik da gerade gegen das Votum eigentlich der überwiegenden Mehrheit?
Das ist eine Frage, die ich nicht ganz beantworten kann, aber der Eindruck ist einfach der, dass die Leute jetzt merken, dass es doch was ist mit dieser Hitze, dass es ein Problem ist.
Ich hätte eine ganz konkrete Frage, weil wir reden ja bei Hitzeschutz auch darum, wenn es viel Wasser gibt, das ist super, es verdunstet, aber wir haben gleichzeitig, und es kühlt dadurch, gleichzeitig haben wir überall, gerade hier in Brandenburg, ist die Ampel auf Rot, die Pegel sind auf Niedrigstand, wir haben ein riesiges Problem, was das Wasser angeht. Und wir haben mehrere Verbote der Wasserentnahme oder zumindest Gebot abends sozusagen, heißt es dann, man soll den eigenen Garten nicht mehr sprengen oder den Pool nicht mehr befüllen. Wie kommt es bei den Leuten an? Ist da ein Verständnis da, würdest du sagen? Oder ist es ein Kopfschütteln zu sagen, warum wird mir jetzt sowas vorgeschrieben?
So und so, würde ich sagen. Es gibt Leute, die dieses Problem sehen und andere denken, ich habe einen Garten, meine Geranien sollen blühen, das soll schön grün sein. Also sprengen Sie oder wässern Sie Ihren Garten. Und deswegen kommen ja auch die Landkreisverwaltung und sagen, wie jetzt hier im Havelland seit heute, dass man da nicht mehr Wasser entnehmen darf. Aber letztendlich muss man da auch immer wieder auch schon von oberer Stelle nochmal so ein Bewusstsein schaffen, dass man dieses Wasser nicht für unendliche Zeiten hat, sondern dass man damit auch in einer gewissen Weise verantwortlich umgehen muss. Weil Wasser ist letztlich auch eine Generationenaufgabe. Wir können ja ohne Ende unsere Gärten grün wässern, aber dann haben am Ende unsere Kinder und Kindeskinder hätten ja dann kein Wasser mehr. Also da braucht es schon Umdenken und das, da denke ich auch manchmal, das geht dann doch sehr, sehr langsam. Und
jetzt könnten wir aber trotzdem jetzt mal, ich muss mal ein bisschen was einwenden, aus gesundheitspolitischer Sicht oder wenn man auch gerade dran denkt, dass auch gerade in Brandenburg demografischer Wandel, sehr viele ältere Menschen sind. Wir haben gerade darüber gesprochen, Felicitas, dass sie ja auch gucken müssen, wie sie dann rüberkommen über Hitzewellen und so weiter. Da ist natürlich ein schöner grüner Garten was Wunderbares. Oder wenn ich einfach Möglichkeiten schaffe. Also es ist ja auch wieder dieser Clash im Grunde. Ja? Wir verbrauchen etwas, wir verbrauchen Energie, wir verbrauchen Wasser. Gleichzeitig brauchen wir es aber eigentlich, damit die Menschen durch diese Zeit kommen.
Also ich dachte mir jetzt bei der Hitze, auch weil du den Vergleich gerade aufgemacht hast mit den Toten bei der Flut, ist natürlich ein Problem der Hitzetoten, dass das ein sehr stiller Tod ist. Das heißt, dass der Druck, politisch zu handeln, nicht so groß ist wie bei einer so riesigen Katastrophe, die die ganze Zeit auch im Fernsehen bebildert werden kann. Es gibt kaum Bilder von Menschen, denen die Hitze zu Leibe rückt. Und ich glaube aber, dass jetzt die Situation doch so viel kritischer wird, dass vielleicht doch ein Momentum ist, auch in der Bundespolitik, sich das nochmal anzuschauen, auch wenn die Bundespolitik nicht zuständig ist, sondern Karl Lauterbach hat ja mal versucht, Hitzeschutzpläne zu machen, die sind aber nicht verpflichtend, aber das war eben die Idee des ehemaligen Gesundheitsministers und damals hieß es vom Bundesgesundheitsministerium, dass sie Impulsgeber sind für Länder.
Genau, das, also die Bundesgesetzgebung, die wir aktuell haben, die stammt auch noch aus der Ampelzeit. Also es gibt ein Klimaanpassungsgesetz, es gibt eine Klimaanpassungsstrategie auf Bundesebene. Da gibt es ganz, also das ist auch teilweise sehr, sehr kleinteilig, gibt es viele Empfehlungen, auch Ziele, die man einhalten will, die man bis 2030, bis 2050 erreicht haben will. Aber es sind eben, vieles ist nicht verbindlich. Und wenn man die Bundesregierung darauf anspricht, dann hat man zum Beispiel den Umweltminister, der auch sagt, ja, er würde ja auf eine gewisse Art und Weise gerne, aber er kann eben nicht. Er verweist dann auf dieses Sondervermögen, was die Kommunen zur Verfügung haben. Und die Programme, die es gibt, es sind nicht so wahnsinnig viele, die müssen kompliziert konstruiert werden, damit der Bund überhaupt Geld ausgeben kann dafür. Also es gibt zum Beispiel Unterstützung für soziale Einrichtungen, die sich an den Klimawandel anpassen können, baulich oder eben auch Schulung von Pflegepersonal, Klimaanpassungsmanager für Städte und Gemeinden, die eben im Blick haben, das eine ist Informationskampagne, das ist wichtig und klingt vielleicht manchmal witzig, aber es gibt auch ganz viel langfristige Sachen. Wie baue ich eine Stadt um? Wie kann ich die Stadt mehr begrünen? Wie kann ich Wasser in der Stadt halten? Wie plane ich sowas alles? Aber diese Programme sind klein, das sind zweistellige Millionenbeträge, die sind längst überzeichnet, da gibt es schon gar kein Geld mehr. Es ist die Frage, wie es weiterfinanziert wird.
Und es braucht Zeit.
Zeit und deswegen ist die Frage, das hat sich diese Bundesregierung in den Koalitionsvertrag geschrieben, wir prüfen, ob wir das nicht vielleicht umschichten können und eine Gemeinschaftsaufgabe draus machen können. Sprich, der Bund hat den Hut auf und damit hat er aber natürlich auch eine Finanzierungsverpflichtung. Und um das zu machen, müsste man das Grundgesetz ändern. Bundesumweltminister Carsten Schneider, SPD, der hat es vorgeschlagen letzte Woche im Bundestag, hat gesagt, er will das machen in diesem Sommer, ein Gesetz ausarbeiten. Nun, in dieser Bundesregierung, ich gebe das gerne mal in eure Runde, wo ich mich frage, wo der Stellenwert, du hast es beschrieben, Friederike, nicht so besonders hoch ist. Ich frage mich, ob das funktionieren kann, das umzusetzen.
Also das ist, glaube ich, nicht oben auf der Prioritätenliste. Ich würde es mal so formulieren.
Andererseits, bei Grundgesetzänderungen bräuchte man ja auch andere Parteien. Da könnte man ja die Grünen dann zumindest wieder dazu gewinnen.
Die Grünen sind sofort dabei. Da kann man, aber dann wird die große Frage, wer bleibt noch übrig? Die Linke und die AfD. Und da die Union zusammen zu bringen, das ist, glaube ich, extrem herausfordernd.
Während ich euch so zuhöre, denke ich natürlich auch so über das Thema nach. Ist im Grunde beschreiben wir ja immer einen Verteilungskampf. Also der Bund, damit haben wir angefangen, der gibt dann den Ländern wieder was, die fordern wieder was, der Bund. Wir haben auch immer das Ringen um Ressourcen, wenn es jetzt beispielsweise um Wasser geht. Da sagt Berlin, Brandenburg hat eine Menge Wasser abgezogen. Umgekehrt sagen die Brandenburger, warum müssen wir eigentlich immer für die Hauptstadt die Energie herstellen? Ich habe mal vor Jahren, als ich noch Fernsehen gemacht habe, einen Dreh gehabt in Heckelberg-Bruno, ein kleiner Ort, da ging es um die Windräder. Eigentlich sollte ich nur ein paar strickende Frauen in einem Club treffen und es wurde eine spontane Bürgerversammlung, weil es ein wahnsinns emotionales Thema auch war. Werden jetzt hier Windräder aufgestellt und am Ende sagte ich so, naja, aber wir Hauptstädter bräuchten jetzt schon auch noch ein bisschen Energie und dann sagten die, dann stellt doch mal eure Windräder selber auf eure Dächer und oder die Sonnenkollektoren da drauf. Was ich aber beschreiben will, ist dieses Ringen um Ressourcen eigentlich. Ist das nicht die Kernfrage unserer Tage eigentlich, dieses, wer stellt was nach vorne und wer setzt sein Interesse durch?
Ich würde schon sagen, ich glaube, man kann es auch fast an jedem Thema durchdeklinieren. Ich will noch mal kurz zum Beispiel auf deine Pflegeheime eingehen, die so überhitzt sind. Das hängt ja auch mit der Pflegeversicherung zusammen. Und die Pflegeversicherung beispielsweise ist nicht dafür zuständig, die Pflegeheime in Schuss zu halten. Die bezahlt das nicht, sondern für Investitionen. Bei den Pflegeheimen sind die Länder größtenteils zuständig.
Oder die Träger, oder?
Oder ja, aber bezuschusst von den Ländern, genau. Und wenn die Länder nicht genug Zuschüsse geben und dann aber wieder auf den Bund zeigen, am Ende sozusagen ist eine Pattsituation. Und das ist genau, also man kann das durch ganz viele Themen genauso durchdeklinieren.
Aber dieser Ressourcenstreit gibt es ja nicht nur zwischen Bund und Kommunen, sondern den gibt es ja auch innerhalb eines Landes. Also in Brandenburg will man jetzt ein neues Wassergesetz auf den Weg bringen. 2027 will man es haben. Und nun gibt's gerade jetzt die ersten Sondierungen, die ersten Gespräche und die ersten Verhandlungen. Und da stellt sich auch schnell raus, dass es da auch einen Ressourcenstreit gibt. Also, Brandenburg will sich aufmachen zu einem wirtschaftlich prosperierenden Land. Das hat begonnen 2019 mit der Entscheidung von Tesla. Seitdem gilt Brandenburg als eines der wirtschaftlich dynamischsten Regionen Deutschlands. Glaubt man manchmal nicht, aber ist so. Und auf der einen Seite sagt man sich, okay, jetzt geben wir dieses Wasser der Wirtschaft. Also Tesla beispielsweise. Oder es gibt in Baruth, will jetzt Red Bull und Rauch, Getränkehersteller, wollen da sozusagen eine neue Abfüllanlage herstellen. Die haben einen Anspruch von 2,1 Milliarden Kubikmeter Wasser, den sie haben wollen.
Und dann sagen, was ist das für Wasser? Wo kommt das her, so viele Milliarden?
Das kommt hier aus, kommt so tief aus dem Boden. Das ist kostbares Wasser, was über Jahrhunderte da unten langsam, also wo es mal geregnet hat, vor vielen, ich würde sagen noch mehr als 100 Jahre, also ein paar tausend Jahre her, und es dann hochkommt, das wird jetzt gefördert und dann sollen am Ende Getränkedosen damit gefüllt werden. Andererseits gibt es dann eben den Anspruch, dass die Menschen ja auch gut leben sollen und auch unsere nachfolgenden Generationen. Und da entsteht dann wirklich ein großer Streit und wie man den auflösen will. Und ich will noch eins noch sagen, noch eine Sache ganz kurz. Ein großes Thema ist ja KI. Wir nutzen es alle. Und Brandenburg macht sich gerade auf, zu einem KI-Center zu werden, was die ganzen Speicher und die ganzen Zentren hier aufgebaut werden. Die brauchen alle Wasser zur Kühlung.
Und eine Menge Energie.
Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll dann am Ende. Also bin ich selbst fraglos.
Aber das ist zum Beispiel auch ein Streit innerhalb dieser aktuellen Bundesregierung. Da geht es eben um die Energieeffizienz, die diese Rechenzentren eben haben sollen oder auch nicht. Und es wird gerne dann belächelt, wenn dann ein Umweltminister kommt und sagt, Moment, Einspruch an der Stelle. Ich möchte nicht, dass es so einfach, wie es jetzt vorgeschlagen worden ist von Carsten Wildberger im Digitalministerium, so durchgeht. Dann wird sowas natürlich gerne als Verhinderer gesehen. Auf der anderen Seite sehen wir dann aber, wir haben hier, ja, du hast es eigentlich angesprochen, wir haben Verteilungskonflikte, die werden sich verschärfen in den nächsten Jahren. Wir haben in Brandenburg inzwischen ja eine Situation, in anderen Regionen Deutschlands sicherlich auch schon, wo wir teilweise eben keine Privatleute, Schulen, Wasseranschlüsse mehr haben können, weil das Grundwasser ist nicht mehr genug aufgefüllt wird. Wir können nicht mehr garantieren auf Jahrzehnte hinaus, dass diese Menschen noch genug Wasser in ihren Häusern, wenn sie einen Anschluss hätten, für sich in Anspruch nehmen können. Und da muss Politik, und das ist dann immer, das wird immer so ein bisschen belächelt, diese Ökosystemleistung, die die Natur eben für uns erbringt, wenn man da eben genauer drauf guckt. Das ist aber eben das Essentielle. Ohne diese Grundlagen, ohne Wasser, ohne frische Luft, ohne eben den natürlichen Klimaschutz, der uns hier sozusagen alle am Leben hält, wird es nicht funktionieren. Aber es ist halt so schwer darstellbar und so schwer auch in einer Situation, wo die Wirtschaft ganz vorne steht, verteidigbar. Das merkt man
gerade. Naja, und die These dahinter steckt ja dann auch wieder, wenn es allen besser geht, also wenn die Wirtschaft prosperiert, geht es allen wieder besser. Wir finden vielleicht auch technologische Lösungen. Es wird vielleicht dann nicht mehr ganz so viel Energie verbraucht, ganz so viel Wasser. Also da ist ja so eine Zukunftshoffnung auch dabei. Aber wir stellen natürlich auch fest, dass da ein Thema auch von sozialen Unterschieden dahinter steckt. Die einen haben immer noch die Möglichkeit, sich alles zu organisieren, sich eine Klimaanlage zu organisieren, sich genügend Wasser irgendwo vielleicht noch im Brunnen zu bohren. Ich fabuliere jetzt vielleicht ein bisschen oder versuche es zu beschreiben und können dann natürlich flüchten vor den Problemen, die es gibt. Sie haben vielleicht dann, der Hauptstädter hat noch ein schönes Häuschen an einem der wunderbaren Seen und springt ins kalte Wasser rein. Und die anderen Menschen bleiben sowohl in Brandenburg, in den Städten oder auch Dörfern in einer völlig überhitzten Bude sitzen. Und das passiert natürlich überall.
Genau, das ist, da sind wir jetzt wieder bei dem eigentlichen Thema, in dem Fall Hitzeschutz. Ist natürlich eine soziale Frage. Das haben wir auch gesehen. Es wird immer Frankreich ja gerne als Beispiel genannt, dass man das da schon verstanden hat, weil da einfach Da haben sich die Menschen 2003 in dem großen Hitzesommer in den Leichenhallen gestapelt. Man kam nicht mehr hinterher mit der Kühlung und man hat daraus gelernt und wie gesagt, die Ideen sind alle da. Man kann das machen auf ganz niedrigschwelliger Ebene, dass man weiß, wo leben denn überhaupt ältere Leute, vielleicht vulnerable Gruppen, auch Schwangere, Menschen mit kleinen Kindern in sehr beengten Räumen, wo es keinen Schatten, keine Frischluftschneisen und keine Bäume gibt, sondern das sind eben Betonhochhäuser, die überhaupt nicht ausgerichtet sind darauf. Wo kann man da gucken? Da gibt es ja ganz niedrigschwellige Dinge, die man tun kann, aber man muss es halt konzertiert tun. Man muss eben so einen Hitzeaktionsplan haben. Man muss auch in der Verwaltung Verantwortung verteilt haben. Und die große Frage ist eben, wer fühlt sich eigentlich dafür verantwortlich, das zu tun? Und da sind wir eben wieder bei der Kompetenzfrage. Und ja, letztlich auch, wer gibt dafür das Geld, um eben mittelfristig...
Aber ich will noch ein sehr anschauliches Beispiel kurz aus Frankreich sagen, weil das auch zeigt, dass es auch mit Vernetzung zu tun hat und mit klugen Ideen. Da ist zum Beispiel so, dass die Postboten dafür zuständig sind, zu gucken, wie es den Leuten geht, zu denen sie ja ohnehin gehen.
Welche das Postboten?
Ein paar gibt es schon noch.
Okay. Aber letztendlich, trotzdem muss man fragen, du hast vollkommen recht, ist ein Problem, dass Menschen, die mehr Geld haben, sich in bessere Verhältnisse bringen können, sich auch eine Klimaanlage leisten können, das kostet ja auch Strom am Ende. Andererseits muss man sich schon mal überlegen, muss man dennoch nicht Wasser auch teurer machen, um Menschen dazu zu bringen, auch Wasser zu sparen. Also das ist eine hochkontroverse Debatte, die stattfindet, aber es gibt Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, wenn man das Wasser um ein paar Cent teurer machen würde, dass allein die Wassereinsparung 6-21% betragen würde. Also das würde ja am Ende was bringen. Wir sind ja nicht Elon Musk. Der ist, als er dann Grünheide angelandet ist, ich habe ihn mal erlebt, da hat er gesagt im Gespräch, also ich weiß gar nicht, wo ihr Problem ist. Ich fliege übers Land und sehe überall Seen. Also es muss doch perfekt sein. Also wir haben gar kein Wasserproblem. Aber dass das Wasser von ganz unten kommt, dass das Wasser da nicht da ist, das verstehen dann solche Menschen natürlich nicht. Aber letztendlich müssen wir uns aber auch überlegen, für die Zukunft, wie wir Menschen zum Wassersparen bringen.
Vielleicht könnte man da jetzt auch so ein Grundmodell machen, dass man sagt, so das, was für eine Grundversorgung da ist an Wasser, das würde man noch allen Menschen zu einem sehr moderaten Preis zur Verfügung stellen und alles, was Luxus ist, dann richtig teuer machen.
Aber da ist natürlich die Frage, was ist denn Luxus? Dann reden wir mal mit der Landwirtschaft.
Ich dachte, das könnte mir jetzt die Klimaexpertin sagen. Okay, du redest mit der Landwirtschaft.
Naja, ja. Also es gibt, also der Verband der kommunalen Unternehmen sagt, so ähnlich wie Christoph es gerade beschrieben hat, sagt, wir müssen mehr Eingriffsrechte haben, auch im privaten Bereich, damit die Menschen eben merken, es ist eben nicht unbegrenzt, wenn wir jetzt beim Wasser bleiben, Wasser da in der Landwirtschaft. Es gibt immer noch Bundesländer in Deutschland, wie zum Beispiel in Hessen oder in Thüringen, da gibt es überhaupt gar keine Begrenzung, gibt es gar keinen Wassercent. Bayern hat es erst dieses Jahr eingeführt, dass man für Wasser bezahlt. Da sind natürlich schon noch viele, sage ich jetzt mal, Grundansprüche da, gerade in der Landwirtschaft, zu sagen, das ist aber gehört uns doch, wir können das Wasser einfach rauspumpen, wir haben hier unseren Brunnen und den brauche ich, um meine Felder zu bewirtschaften. Die Frage ist, kann das immer so weitergehen oder müssen wir da viel klüger und strategischer eben mit den Ressourcen umgehen, die wir haben und ja, nicht einfach sozusagen weiterwirtschaften wie bisher?
Also tatsächlich staune ich immer, wenn ich diese Bilder sehe von Feldern, also wenn ich dran vorbeikomme, welche Wassermassen da teilweise auch wirklich ja gesprengt werden, um überhaupt noch ernten zu können.
Ja, oder müssen wir zum Beispiel mit unserem Wasser, um mal ein bisschen konstruktiver zu werden, auch anders umgehen? Wir haben natürlich immer noch reines Trinkwasser, was wir jeden Tag das Klo runterspülen. Das ist eigentlich ein totaler Wahnsinn, wenn wir darüber nachdenken, dass es einfach nicht genug Grundwasser nachkommt. Ja, es hat jetzt in den letzten Wochen mehrmals geregnet, aber es ist zu trocken. Und es ist nicht erst in diesem Frühjahr zu trocken, es ist seit Jahren zu trocken. Der Grundwasserpegel schafft es nicht mehr sozusagen, sich zu erholen. Und es wird auf absehbare Zeit nicht viel besser werden. Das heißt, wir müssen mit den Ressourcen anders umgehen. Wir müssen, wenn wir neu bauen, und das ist alles letztlich Klimaanpassungsstrategie, anders planen. Ich habe damals
aber auch anders bessern in der Landwirtschaft. Man braucht nur nach Israel zu schauen. Tröpfchenbewässerung. Genau. Also man braucht neue Technologien.
Haben wir teilweise in Baden-Württemberg, wo am Kaiserstuhl sozusagen schon die Hitze so richtig brettert. Da wird genau so anders bewirtschaftet und anders auch bewässert. Aber da brauchen wir letztlich eine Politik, die sowas strategisch auch in die Hand nimmt.
Würdest du jetzt sagen, dass nach deiner Beobachtung, Felicitas, genau solche Gedanken auch schon ankommen? Also du redest ja auch mit Fachpolitikern, wenn es um beispielsweise eben Gesundheitsvorsorge geht. Also wie, ich habe jetzt so die obere Ebene vorhin beschrieben und du bist ja, genauso wie Katharina auch, sehr viel auch im Gespräch mit Abgeordneten aus den Parteien.
Also die Frage, ob diese Ungleichheit ankommt bei denen, ob das schon Thema ist?
Und überhaupt diese Idee, dass man auch andere Ideen und neue Technologien anwenden muss und aber wahrscheinlich auch einer Bevölkerung es anders beibringen muss als die Ampelkoalition, wo es dann der Stress um den Heizungskeller begann.
Ja, wenn ich jetzt nochmal auf die Gesundheitspolitik blicke, dann ist es ja so, dass da sehr viel jetzt in den kommenden Monaten auch noch passieren muss, nachdem jetzt diese krasse Sparbremse gezogen wurde, stehen ja noch ganz viele andere Reformen an und da spielt Technologie auch eine große Rolle. Es soll ja das Primärarztsystem kommen, das dafür sorgen soll, wenn es gut geht, dass Patientinnen und Patienten besser gesteuert werden, also schneller bei den Fachärzten landen, zu denen sie gehören oder nicht zu den Fachärzten gehen, zu denen sie nicht gehören. Und dann soll Ende des Jahres noch die Kommission, die auch diese Sparvorschläge gemacht hat, eine umfassende, tatsächliche Reform vorschlagen. Und da ist immer mal wieder die Frage, ob es so etwas wie eine Grundversorgung beim Wasser auch im Gesundheitssystem geben soll. Also sozusagen eine Basisversicherung und was man sich darüber hinaus leisten kann, das kann man sich dann bezahlen selber. Und dann würde man sozusagen eine dritte Schicht einführen, neben den gesetzlich Versicherten, den Privatversicherten, noch die gesetzlich Basisversicherten.
Aber gibt's das nicht schon mit diesen berühmten Igel-Leistungen immer? Also ich kann doch jetzt schon immer alles Mögliche mir zukaufen.
Ja, aber das sind Sachen, von denen die Krankenkasse sagt, das übernehmen wir nicht, weil es zum Beispiel nicht evidenzbasiert genug Heilungsaussichten
hat. Ach so, da weiß man nicht, ob es hilft.
Genau, die Frage ist so, ob man jetzt noch eine andere Form der Ungleichheit einzieht. Das, wie es aber gerade aussieht, wird das nicht kommen. Das war auch bei der Finanzkommission in der Debatte. Also es sieht so aus, als ob wir bei diesem zweiteiligen System bleiben werden. Aber was sehr wichtig werden wird auf jeden Fall, ist auch die Frage, das hast du auch gerade angesprochen, der KI in der Medizin und der Digitalisierung.
Und die auch viel Energie kostet.
Sehr viel Energie kostet. Und das werden wir aber erst Ende des Jahres sehen, wenn dann die tatsächlichen Reformen kommen und ob da auch die Gerechtigkeit im Blick bleibt.
Ich glaube, darf ich eine Sache dazu sagen? Ich glaube, wir brauchen letztendlich in der Politik, egal ob Bundespolitik oder Landespolitik oder Kommunalpolitik, wir brauchen eine kopernikanische Wende überhaupt im Denken, wie wir zusammenleben und wie wir sozusagen, wie wir weiterleben wollen. Wenn wir immer weiter diskutieren, immer zwischen diesen einzelnen Bereichen, immer abschichten, ja, du zahlst du das, dann zahl ich das, nee, du zahlst das nicht, ich zahl das dann doch oder wie auch immer, dann kommen wir einfach nicht weiter. Also wir brauchen letztendlich wirklich einen generellen Masterplan, wie wir dieses Land auch am Leben halten. Sonst können wir
Szenarien... Plädierst du jetzt gerade gegen den Föderalismus?
Ja, ich weiß, das
als wurde
ich
mich... Als Brandenburg-Corry.
Ja, Olaf Scholz hat immer gesagt, die Kommunen sollen mal machen. Das würde ja so im Grundgesetz stehen. Und die sollen nicht so viel meckern, sondern einfach tun. Sehe ich nicht so, sondern ich finde, dass man da... Der Föderalismus kann modernisiert werden oder er kann sozusagen auch überführt werden in eine neue Form des Miteinanders. Also ich erlebe es oft, dass es so eine Art Gegeneinander existiert. Keiner will Geld ausgeben, jeder sitzt dann irgendwie auf seinem Geld und macht irgendwas, was ihm gerade gut tut, aber man hat nicht sozusagen diesen Blick für das große Ganze. Ist wie so ein großes Plädoyer, was ich jetzt gerade ausspreche, aber letztendlich ist es das, meiner Meinung nach.
Andererseits, ja. Andererseits wissen wir natürlich auch, dass gerade wenn Leute mal vor Ort einfach anfangen, was zu machen, so wie auch hier das Traumschiff, die einfach Theater auf Wanderschaft, auf dem Wasser anbieten, das ist natürlich was Tolles, weil da wächst was, Ideen vor Ort und das konkurriert so ein bisschen mit dieser Idee von einem Masterplan. Man wünscht sich das, dass man mal endlich so diese Lösungen findet, aber gleichzeitig wissen wir, es was schwierig ist, aber es löst natürlich wahnsinnig viel Frustration aus bei Menschen, dass so vieles nicht funktioniert momentan.
Aber es funktioniert auch Dinge. Also es gibt eine Gemeinde in Karlau in der Nähe der Lausitz, die haben jetzt eine Energiegenossenschaft auf den Weg gebracht. Leute können Anteile kaufen, dann bauen sie auf die öffentlichen Gebäude Solarpaneele. Am Ende wird der Strom billiger und die Kommune muss weniger für den Strom zahlen und am Ende hat sie mehr Geld für den Sportplatz, für andere Dinge, für Vereine. Also man kann es auch sozusagen mal aus einer positiven Perspektive sehen. Man muss es ja nicht so defätistisch und so negativ sehen. Dieser Masterplan bringt uns alle voran.
Okay. Ich bin ein großer Fan von Ehrenamt.
Hier quietscht übrigens gerade wieder der Steg an der Kaimauer, nur dass man das mal kurz erklärt.
Genau, falls man sich wundert, dass es hier quietscht. Ich bin großer Fan von Ehrenamt und Ehrenamt kann sehr viel bewirken, auch was Klimaanpassung geht. Es gibt Initiativen, die sagen, wisst ihr was, wir fangen einfach selber an, unsere Städte zu entsiegeln und da, wo wir können und dürfen, abpflastern heißt es dann und schaffen sozusagen eine natürliche Infrastruktur uns selber, die eben strategisch nicht geschaffen wird. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, mit Blick auf das, wie es unserem Land, der Landschaft geht, aus sozusagen Klimawandel- und Klimaschutzsicht, braucht es schon trotzdem auch ein strategisches Herangehen. Und das, was ich gerade in der Bundes...
Das sagt ja der Masterplan.
Genau, das, was ich gerade in der Bundespolitik natürlich beobachte, ist diese Geschichte, dieser Blick auf Natur, auf Klimaschutz, der ist auf jeden Fall zweit- bis drittrangig. Die Idee ist immer noch zu sagen, die Wirtschaft ist ganz vorne, die müssen wir am Laufen halten, alles andere muss hinten anstehen und es kann aus der Sicht der aktuellen schwarz-roten Koalition schwer zusammengedacht werden. Das ist meine Beobachtung.
Aber im Grundgesetz steht auch bei der Wasserversorgung zuerst der Mensch und dann die Wirtschaft. Also da sollte man auch Friedrich Merz mal sagen, schau mal ins Grundgesetz. Also,
ja gut,
also,
wenn man den Regierungssprecher darauf anspricht, dann sagt er, ja, wenn der Kanzler das jetzt zur Chefsache macht mit dem Klimawandel und der Hitzewelle, das ändert das Wetter ja nicht, wenn er es zur Chefsache macht. Das ist dann sozusagen die lakonische Antwort, die man darauf kriegt.
Mhm. Felicitas, gehst du in den Fanclub Christoph Richter, Masterplan?
Ja, es wäre so schön, ne?
Ja.
Ja. Es ist nicht so leicht. Also es ist ja immer so die Frage. Eigentlich,
aber leichte können
aber
ja alle.
Aber Christoph, ich habe schon ein Gegenargument gegen dich. Weil du sagst ja eigentlich, ist deine These, unterstelle ich dir, im Bund wird geplant und vor Ort muss man das dann ausführen, ohne dass die Ahnung haben. Das spricht ja extrem gegen einen großen Masterplan, oder?
Ja, manchmal habe ich den Eindruck, ich muss ehrlich sagen, also auch bei der Krankenhausreform oder bei diesem Gesundheitspaket, was jetzt am Freitag beschlossen wurde, ich habe den Eindruck, da sitzen Menschen über Excel-Tabellen.
Und der Masterplan kommt dann ohne Excel-Tabellen.
Nein, ja, aber man kann ja beides. Also, Friederike, klar, aber man hat den Eindruck, sitzen über Excel-Tabellen und sind wenig im Land unterwegs, und um diese Dinge auch zu sehen, was am Ende passiert. Ich glaube, wir brauchen da wirklich ein großes, ich will ja gar kein großer Visionär sein, aber wir müssen ja raus aus dieser negativen Rolle. Wir müssen auch mal sagen, okay, wir müssen um was neu denken, damit wir sozusagen miteinander dieses Land auch zukunftsträchtig machen.
Ich glaube, dafür braucht es ein paar Leute über Excel-Tabellen.
Das ist richtig. Und natürlich auch die Abgeordneten aus den Ländern, die auch immer wieder ihre Erfahrungen aus ihren Wahlkreisen natürlich mit vor Ort bringen. So, also Christoph hat seinen Masterplan vorgestellt. Katharina, was bringst du jetzt mit für die Zukunft?
Ich würde sagen, ich muss überhaupt nicht viel mitbringen, denn es liegt alles da. Es gibt große Ideen, Pläne. Die WHO hat ein riesiges Dokument, wo drin steht, was man machen kann, wenn wir jetzt über Hitzeaktionen und Hitzeschutz reden, Klimaanpassung. Da gibt's alle Rezepte sind da und es passiert auch was. Ich will auch nochmal positiv enden. Es passiert auch in dieser schwarz-roten Koalition was den natürlichen Klimaschutz angeht. Es wird sehr, sehr viel Geld ausgegeben vom Umweltministerium zum Beispiel für natürlichen Klimaschutz. Da gibt's auch ein Update in diesem Herbst, ist angekündigt. Da ist schon eine ganze Menge unterwegs und ich würde sagen, diesen Spirit, den kann man ja mal mitnehmen und man kann es durchaus noch ausbauen.
Felicitas?
Also bei der Gesundheitspolitik ist es genauso, dass eigentlich die meisten Ideen schon da sind. Allerdings ist das Problem einfach das Geld. Es ist die Knete und wir haben uns in den vergangenen Jahren zu lange geleistet, die Dinge nicht zu reformieren und sie nicht zu erneuern und das fällt uns jetzt auf die Füße. Das heißt, ich glaube schon, dass sich viel verändern kann und dass das geht. Aber es geht mit sehr großen und sehr harten Einschnitten einher. Und das ist, glaube ich, eine sehr bittere Wahrheit, die die Bundesregierung vielleicht auch noch mal ein bisschen offensiver und ehrlicher und nicht mit so einer komischen Strenge, jetzt bitte geht alle am ersten Tag zum Arzt, sondern ganz ehrlich sagen muss, die fetten Jahre sind vorbei. Es ist so. Und das aber versuchen, anders zu kommunizieren.
Man könnte es ja schon anders formulieren. Also man muss ja nicht so sagen, dass jeder auf einmal am ersten Tag in die Arztpraxis gehen muss, um sich krank zu schreiben. Es ist ja so ein ganz großes Misstrauensvotum an diese Menschen. Auch das Publikum sitzen wahrscheinlich auch alle faul zu Hause rum und wollen als erstes sofort zum Arzt, wenn sie krank sind. Also um blau zu machen. Und das ist doch totaler Quatsch. Also dieses Misstrauens. Also deswegen sage ich, wir müssen das umdrehen. Es gibt Parteien im Bundestag, und die sitzen auch in den Landesparlamenten, die haben gar keinen Plan. Die sind wirklich total negativ drauf. Und wir müssen auch das Gegenteil zeigen. Wir schaffen es, wir können etwas bewegen. Und fangen wir doch mal an. Also dieses kapitalistische System muss da auch gleich eine gewisse Weise auch modernisiert und reformiert werden. Aber um sozusagen gemeinsam was hinzukriegen, damit wir noch in Zukunft auch noch zusammenleben können.
Okay, dann bleibe ich am Ende nochmal genau bei diesem, sich die Wahrheit genau angucken und aber eben auch miteinander reden. Bund, Länder, Kommunen, das, was wir heute Abend gemacht haben oder machen, mal abzugleichen. Das, was wir in der Bundespolitik immer tagtäglich auch im Hauptstadtstudio diskutieren. Das, was wir vor Ort sehen, was wir hören. Das miteinander abzugleichen und immer wieder auch einzubringen. Und das ist natürlich, wie gesagt, auch die Aufgabe der Abgeordneten, die ja dann auch eben aus ihren Wahlkreisen kommen. Wir machen an dieser Stelle erstmal so einen quasi Cut. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt da noch einen Bonustrack, nämlich mit den Fragen aus dem Publikum. Ich sage aber allen mal, die jetzt den Podcast hören, wie sie uns erreichen können. Wobei, die können die Nummer ja schon auswendig, ne? Signal, WhatsApp 0160 91 30 7007. Wir sind wie immer neugierig. Geht auch per Mail politikpodcast@deutschlandradio.de. Und bevor wir zu den Fragen kommen, sage ich jetzt erstmal noch einen großen Dank, nämlich an das Team des Traumschiffs. Stellvertretend dafür Miriam Osterkamp und für die Technik Chris Mallig. Ja, das ist sehr verdient. Gibt es natürlich auch eine Internetseite und noch viele Vorstellungen. Das Team ist hier noch unterwegs. Also lohnt sich, ist eine Empfehlung. Wir danken auch dem Plauer Ortsvorsteher Udo Geiselach für die Unterstützung. Für die Technik, für den Deutschlandfunk danken wir Christian Fischer und Alexander Staubach, Sophie Block und Zora Günther von der Kommunikationsabteilung unseres Hauses und Patrick Kopetzky und Barbara Frank von der Deutschlandradio Denkfabrik. Die ist nämlich auch hier vor Ort. Moritz Metz für die Redaktion. Und er geht auch gleich mit dem Mikro rum. Aber erstmal sagen wir, das war die 488. Ausgabe des Politik-Podcasts. Nicht aus dem Hauptstadtstudio, sondern vom Traumschiff in Plaue, Ortsteil von Brandenburg an der Havel. Vielen Dank.
Wir haben ja vorhin schon gehört, dass hier Menschen sind aus verschiedensten Teilen dieser Gegend, aus Brandenburg, aber auch aus weiter weg angereist. Und wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen, weil das war ja nicht auch alles ganz unkontrovers, was da auf der Bühne gesagt wurde. Hier ist das Mikrofon. Wer möchte was sagen oder fragen?
Ja, hallo. Vielen Dank nochmal für die hervorragende Veranstaltung. Mein Name ist Carsten Bergmann. Ich komme aus Falkensee und ich war früher Arzt und habe in der Industrie gearbeitet. Eine Frage an Frau Sittler vor allen Dingen ist dieser Trickle-Down-Effekt. Also wenn wir jetzt ganz viel Wirtschaftswachstum haben und viel Geld verdienen, wo ist da jetzt eigentlich die Idee? Ich habe das noch nicht so richtig verstanden. Die große Idee dahinter, das Konzept, dass der Kanzler jetzt das ausrollt und sagt, ich mache das jetzt so und so und dann verdienen wir ganz viel Geld und dann leben wir wieder so, wie wir früher gelebt haben, als die fetten Jahre noch da waren.
Vielen Dank für die Frage. Also das Problem ist natürlich aus Sicht aller, die Wirtschaftswachstum befürworten, dass die letzten Jahre eben quasi kein Wachstum mehr stattgefunden hat und die Prognosen auch schlecht sind. Dazu kommen natürlich auch noch die außenpolitischen Einflüsse. Und jetzt kommt hier ein Einfluss von hinten. Wir sind hier auf der Havel und hinter uns fährt, glaube ich, so eins dieser berühmten Partyboote vorbei. Genau. Also, wir bleiben, ist auch Wirtschaft, diese Vermietung von den Booten hier immer. Die Idee natürlich dahinter ist zu sagen, wenn die Wirtschaft wächst, werden wieder mehr Steuern gezahlt, werden mehr Menschen in Arbeit kommen. Das Umgekehrte passiert gerade, zum Beispiel bei VW, bei den Ankündigungen. Arbeitsplätze gehen verloren. So, wenn Menschen gutes Geld verdienen, geben sie es auch wieder aus, sie konsumieren. Und insgesamt hat man dadurch als Staat auch wieder über die Steuereinnahmen mehr Geld in der Kasse. Das ist jetzt so die kurze volkswirtschaftliche Lehre dahinter.
Auch um irgendwann die ganzen Schulden wieder abzugelten. Ich glaube, das ist schon auch ein Teil des Hintergedankens.
Die kommen natürlich erschwerend dazu momentan in der Haushaltspolitik, weil wir hatten Jahre, in denen sich auch der Staat sehr, sehr preiswert Geld leihen konnte. Wir erinnern uns an die Jahre, in denen wir Geld, das wir bei der Bank hatten, plötzlich irgendwie Geld dafür zahlen mussten, dass wir es bei der Bank lassen durften, also wenn man mehr Geld hatte. Das waren die Zeiten, in denen der Staat sehr viel Geld gespart hat bei der Tilgung seiner Kredite. Jetzt haben wir diese wahnsinnigen 500 Milliarden, die als Sondervermögen aufgenommen werden über die nächsten Jahre. Und die müssen alle nicht nur zurückgezahlt werden, sondern bis dahin auch, ja, kennen wir auch, wenn wir eine Immobilie kaufen wollen, einfach die Zinsen bezahlt werden. Und das schlägt momentan im Haushalt wahnsinnig durch. Ein Riesenthema dafür. Sinken irgendwann die Zinsen wieder, geht es dem Haushalt des Staates auch wieder. Es ist eine Wette auf die Zukunft.
Okay, ich würde auch gerne eine Frage loswerden. Die Gesundheitspolitik interessiert mich schon über Jahre und am meisten darüber, dass über Geld gesprochen wird, aber Möglichkeiten zu sparen mir mitunter fehlen. Meine Frage ist, wird im Bundestag darüber diskutiert, ob die Krankenkassen eingeschrumpft werden? Und ich glaube, wenn wir 2 oder 3 hätten und diese ganzen anderen Kassen freisetzen und die Gelder, die da reinfließen, frei werden, brauchten wir vielleicht nicht unbedingt Krankenhäuser zuzumachen. Das wäre meins.
Das ist, war auch, bevor diese Finanzkommission ihre Ergebnisse vorgestellt hat. Und auf den Ergebnissen dieser Finanzkommission basiert ja jetzt größtenteils das Spargesetz. Das haben sich die Experten und Expertinnen der Kommission angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, dass es nichts bringt, wenn man weniger Kassen hat. Die haben das ausgerechnet. Ich habe es nicht nachgerechnet. Aber die sagen, die Verwaltung, also man kann ja auch den ganzen Batzen dieser 19 Milliarden sich angucken und sehen, wie viel da in die Verwaltungskosten gehen. Das ist nicht der große Batzen. Der ganz große Batzen sind die sogenannten versicherungsfremden Leistungen. Das sind beispielsweise Leistungen, die an für Krankenversorgung von Grundsicherungsempfängern und Empfängerinnen gezahlt werden. Das sind 12 Milliarden Euro. Und das ist eigentlich das Argument, dass das die Steuerzahler übernehmen sollten und nicht die gesetzlich Versicherten, weil das eine Aufgabe für alle wäre. Und wenn man von den 19 Milliarden 12 Milliarden wegnehmen würde, dann wären auch die anderen Versicherten schon sehr entlastet. Aber der Bund kriegt diese 12 Milliarden nicht locker. Das wäre ein viel größerer Hebel als die Krankenkassen.
Ich musste mir das auch immer vergegenwärtigen, ne? Wenn man immer sagt, die Beitragszahler bei den gesetzlichen und die Steuerzahler. Gemeint ist ja dahinter, dass diejenigen, die privat versichert sind, dann eben nicht für die Menschen aufkommen, die früher Hartz IV, dann Bürgergeld, jetzt Grundsicherung aufkommen. Und dass es gerechter wäre, wenn alle die Steuern zahlen für diejenigen, die nicht so gut getroffen haben, im Leben aufkommen würden. Und das sind, sagst du, 12 Milliarden, die da wegfallen würden. Genau. Wenn wir's, aber es müsste trotzdem das Geld ja wieder aus den Steuereinnahmen des Staates kommen.
Genau. Also aber ordnungspolitisch wäre es richtig, wenn es nicht bei den gesetzlich Versicherten wäre. Aber die Krankenkassen klagen auch gegen den Bund. Mal gucken, was herauskommt.
Wo klagen die?
Das weiß ich nicht, was jetzt die erste Instanz ist, aber sie werden es schon hochklagen.
Wir werden es beobachten.
Armin Kirchmaus zum Gesundheitsthema. Wenn man sagt, dass diese Sparorgie richtig und wichtig ist, ist das eine Aussage, die einem Journalisten steht?
Ja.
In diesem Kontext, dieses Framing kann man ohne weiteres als Propaganda eintüten. Zudem, wenn man den Kontext unterschlägt, überhaupt nicht erwähnt, wofür dieses Geld, diese Sparorgie benötigt wird, nämlich dafür, dass Deutschland in dem globalen Showdown, der seit ein paar Jahren stattfindet, mitspielen darf, kann. Insbesondere Krieg führen gegen die Russische Föderation. Wenn man diesen Kontext nicht an den Anfang stellt und verschweigt, wie nennt man das? Die Wahrheit ist es jedenfalls nicht. Oder wisst ihr das etwa nicht?
Also das war Kommentieren von mir, dass ich wichtig finde, dass gespart wird, das stimmt. Allerdings habe ich ja über das Geld der Krankenkassen geredet und über das Geld der Versicherten in den Krankenkassen und nicht über Steuergelder. Zum Teil werden die Krankenkassen auch von Steuergeldern bezuschusst, aber das ist ja eigentlich ein in sich geschlossenes System, das der gesetzlich versicherten Krankenkassen, das hat mit Rüstung nichts zu tun.
So, und natürlich die Grundsatzfrage, die dahinter steckt, ganz klar, die wird ja eben auch immer wieder auch in der Bundespolitik diskutiert, die wird Land auf Land ab diskutiert. Die Entscheidung dieser Bundesregierung ist eben zu sagen, wir versuchen dem Aggressor aus Russland Paroli zu bieten, die Ukraine zu unterstützen und deswegen investieren wir so viel. Wir berichten dann auch zum Beispiel in der letzten Woche über den U-Boot-Deal, den Kauf der Kanadier, eines deutschen Produktes. Ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich mal so viel über Waffen lernen würde, über Verteidigungssysteme. Und ich weiß natürlich, dass es die andere politische Sicht gibt, zu sagen, lasst uns da mehr zurückziehen, mehr auf Verhandlungen setzen. Die Theorie, die, das können wir ja nur beschreiben, die diese Bundesregierung verfolgt, ist zu sagen, in dem Moment, wo wir militärische Stärke zeigen, wo wir der Ukraine das Überleben ermöglichen, besteht die Chance, dass dann es zu echten Friedensverhandlungen kommt. Es ist eine Perversion, um zu Frieden zu kommen, erst zunächst in Rüstung zu investieren. Aber das ist die These, die dahinter steckt.
Hallo, mein Name ist Philipp Pienot und ich habe zwei kurze Fragen. Einmal zum Gesundheit und einmal zum Hitzeschutz. Ich bin selber Lehrer und auch Kommunalpolitiker. Und die erste Frage zum Hitzeschutz ist, Kontext Schule, wenn ich unterrichte, sehe ich immer wieder, tut mir die Kinder leid, wenn wir da in Klassenräumen sitzen, man schwitzt, man steht einfach nur, macht eigentlich gar nichts und es läuft alles runter. Inwieweit ist auch auf Bundesebene sozusagen eine Diskussion, weil Kommunen können es gerade auch nicht leisten, Schulen hitze- und klimaresistenter auszugestalten, so etwas wie eben auch der Digitalpakt, dass es so etwas in der Diskussion gibt auf Bundesebene, das wäre die erste Frage meinerseits. Und die zweite Frage, auch etwas in der Nähe befindlich zum Thema Gesundheit, geht es darum, Sie hatten ja vorhin gesagt, nach der Sommerpause wird wahrscheinlich auch noch mal dran gewerkelt werden. Ein besonders großes Thema ist das Thema der Psychotherapeuten. Die haben ja bereits einmal schon mit 4,5% Minus etwas, sage ich mal, zu geleistet. Jetzt kommen, werden sie ja noch weiter sozusagen, ich nenne es einfach mal drangsaliert, indem jetzt sozusagen wirklich auch Existenzen gefährdet sind. Inwieweit wird das auch noch mal Thema werden, auch in Anpassung an die Gesundheitsreform? Vielen Dank.
Wir merken uns beide Fragen und fangen mit dem Hitzeschutz an.
Gerne. Also da gibt's, es gibt verschiedene Programme auf Bundesebene, die, wie das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, die eigentlich alle schon überzeichnet sind. Konkret, es gibt dieses Jahr schon gar kein Geld mehr. Die Frage ist jetzt also, wie viel Geld gibt es für nächstes Jahr, also in dem Haushalt, der gerade verhandelt wird. Das steht im Moment noch nicht fest, weil dieses Geld kommt aus dem Klimatransformationsfonds. Da ist noch nicht klar, wie viel Geld für was ausgegeben wird, um es mal ganz banal zu machen. Das ist aber insgesamt nicht viel. Und wenn wir ganz konkret über Schulen sprechen, dann sind die vermutlich, mir fällt ein Programm ein, wo es vielleicht gelten könnte, aber vermutlich gar nicht damit adressiert. Sprich eben, ja, fällt zurück auf die kommunale Aufgabe und da sagt eben aktuell die Bundesregierung, es gibt dieses Sondervermögen, 100 Milliarden, davon sind 60% für die Kommunen, da habt ihr doch Geld, das könnt ihr für alles Mögliche ausgeben, eben auch für sowas. So, das ist sozusagen der Stand. Aber es wird, das ist diese Gemeinschaftsaufgabendiskussion, also der Bund könnte quasi sagen, okay, wir ziehen das Ding an uns, wir ändern das Grundgesetz, sagen, das ist eine wichtige Geschichte für die Daseinsvorsorge, wir machen es, wir kümmern uns darum und geben mehr Geld. Das ist eine politische Entscheidung, die getroffen werden muss in dieser Bundesregierung. Die wird auf jeden Fall ab Herbst diskutiert. Wie sie entschieden wird, kann ich leider auch nicht sagen.
Kommen wir zu dem Psychotherapeuten.
Ja, bei den Psychotherapeuten sind zwei verschiedene Themen. Einmal dieses mit den 4,5 Gehaltskürzungen. Das war eine Debatte innerhalb des Gesundheitssystems, die nicht politisch war, sondern ein Streit zwischen den Kassen und der kassenärztlichen Vereinigung, die die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vertreten. Und die Kassen wollten sogar 10% des Honorars kürzen. Und dann haben die natürlich die Psychotherapeuten, Psychotherapeuten gesagt, um Himmels Willen, never. Und dann ist das in so eine Art Schiedsgericht gekommen. Und dieses Schiedsgericht ist mit verschiedenen Experten besetzt und die haben dann diese 4,5% entschieden. Dagegen haben jetzt die Psychotherapeuten geklagt. Das wurde am 1. April gültig. Dagegen haben die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten geklagt. Und im Eilverfahren ist ihnen jetzt erstmal nicht recht gegeben worden, aber es ist gestoppt worden und sie kriegen wieder ihr altes Honorar. Das kam letzte Woche. Und das Hauptverfahren ist noch nicht geführt. Da weiß ich auch, an welchem Gericht. Das ist beim Landessozialgericht in Berlin-Brandenburg. Da müssen wir jetzt noch das Hauptverfahren abwarten. Dann wissen wir, ob diese Kürzung zurückgenommen wird. Das ist das eine. Und das andere ist das Spargesetz. Da kam in allerletzter Sekunde noch rein, dass zwei für die Therapeutinnen und Therapeuten sehr wichtige Ausnahmen gestrichen werden sollen. Ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, weil es sehr kompliziert ist, aber es könnte zu Honorareinbußen führen. Und da haben die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten jetzt gute Lobbyarbeit für sich geleistet. Und es gibt einen sogenannten Entschließungsantrag von der Regierungskoalition, also von SPD und Union, dass sie das an ein paar Stellen noch mal ändern wollen, aber nicht für alle Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, sondern für Kinder- und Jugendpsychotherapeuten. Und dass es Ausnahmen geben soll für solche Menschen, die schwer psychisch krank sind und die ihre Behandlung jetzt schon angefangen haben. Da geht es um Budgetierung, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Und Gesundheitsministerin Nina Wagen hat letzte Woche in der Debatte, als das verabschiedet wurde, versprochen, werden wir sehen, ob sich daran hält, sich diesen ganzen Komplex noch einmal gesondert angucken zu wollen, weil es ja da auch darum geht, wie Kassenpatientinnen und Kassenpatienten überhaupt Therapieplätze kriegen, weil alle Maßnahmen der letzten Jahre nicht funktioniert haben und man immer noch ewig lang warten muss. Und das alles soll jetzt nach der Sommerpause noch mal aufgemacht werden. Wir werden sehen. Was dann konkret aber verändert wird.
Was gibt es denn für eine Möglichkeit, dass es mehr Therapieplätze gibt? Also es ist auch wahrscheinlich auch über Jahre nur möglich, dass man mehr Therapeuten, Therapeutinnen ausbildet.
Ja, und es geht um Kassensitze. Und die Kassensitze, es gibt schon sehr viel mehr Kassensitze. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber die ist extrem gestiegen in den letzten Jahren. Und dann ist die Frage, wie man das konkret vor Ort verteilt und ob es sich für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten lohnt, Kassenpatienten anzunehmen. Und das ist eben gerade die Debatte, dass viele Therapeutinnen und Therapeuten sagen, also mit Selbstzahlern und Privatversicherten komme ich besser über die Runde.
Aber ich fand es auch hochproblematisch, diese Geschichte mit den Psychotherapeuten, weil es trifft meistens Frauen. Also in der Berufsgruppe ist überwiegend sind Frauen beschäftigt und genau da hat man angesetzt, um zu kürzen. Und das fand ich schon, also es war mir jetzt neu, dass man erstmal gestoppt hat, aber letztendlich wirft es ja auch einen Blick auf das politische Handeln.
Aber das fand ich jetzt eine kleine Erfolgsgeschichte, weil als die Debatte anfing, kurz vor dem 1. April, kam das ja mit diesen 4,5% und alle waren so geschockt, dass überhaupt jemand über Honorarkürzungen redet. Ja, wir reden ja eigentlich darüber, wie viel Lohn steigen soll und nicht, dass es Honorar gekürzt werden. Und jetzt bis heute, bis zu der Bundestagsdebatte, konnte man beobachten, was für eine Kraft die Therapeutinnen und Therapeuten nämlich in den letzten Monaten entwickelt haben, dass sie eine krasse Lobby bekommen haben. Und in der Debatte über das Beitragsstabilisierungsgesetz letzte Woche, wo es um so unendlich viele Kürzungen geht, wie gesagt 19 Milliarden, kam in fast jeder Rede die Psychotherapie vor. Also die haben eine enorme Kraft entwickelt.
Die haben eine echt gute Lobbyarbeit gemacht.
Ja. Also. Oder haben ein schlechtes Gewissen. Der Politik.
Ja, ich glaube, denen hat Social Media sehr geholfen.
Okay. Es ist ganz interessant hier, weil wir sehen immer noch das Publikum. Irgendwo verschwindet der Moritz mit dem Mikrofon, unser Redakteur, und hat es jetzt übergeben an Sie.
Ja, guten Abend. Ich spiele mal den Miesepeter. Ich komme aus Ludwigsfelde. Wir haben Brandenburgs größtes Schulbauprojekt. 3 Grundschulen und noch eine, die komplett saniert wird. Hitzeschutz, Klimaanlagen ist keine Pflicht. Basta. Wenn wieder Geld da ist, dann gibt es Innenjalousien. Na, wie effektiv ist das denn? Super. So, Bäume pflanzen. Jetzt wurde bei uns illegal ein Baum gepflanzt. Das Grundstück gehört Vonovia. Ja, kurz davor, eine Krisensitzung beim Bürgermeister abzuhalten. Ich bin Kommunalberater. Ich berechne Gebühren, die wir alle bezahlen, von der Kita bis zum Friedhof und auch Trinkwasser dazwischen. Wenn ich Vorschläge bringe, erhöhen Sie doch mal den Trinkwasserpreis pro Kubikmeter und senken dafür die Grundgebühr. Ist nicht. Auch die Politiker wollen wiedergewählt werden. So, also all die schönen Projekte, die dort in den Schubladen liegen, wann sollen die denn mal umgesetzt werden? Ich finde, und so lese ich das überall, wir sind überall die teuersten, wir sind nirgendwo mehr die besten. Wie geht's weiter mit unserem Land? Habt ihr eine Idee?
Also, ich verstehe Ihren Schmerz. Ich verstehe Ihren Schmerz. Und es ist ein sehr gutes Beispiel, um eben zu zeigen, ja, wenn es eben nicht verbindlich ist, dann haben wir ein Problem. Auf der anderen Seite, wir haben vorhin viel über Ehrenamt gesprochen. Es gibt auch Best-Practice-Beispiele. Es gibt einfach auch Städte in Deutschland, die für sich ohne Zwang erkannt haben, okay, wir haben hier echt ein fettes Problem, wir müssen das angehen. Da ist nicht alles perfekt, auf gar keinen Fall. Zum Beispiel Mannheim. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal jemals in Mannheim waren, aber das ist gefühlt die versiegelteste Stadt, die man sich vorstellen kann. Und die haben aber schon vor Jahren gesagt, okay, wir müssen dieses Thema angehen. Andere, kleinere Kommunen, ich kenne mich vor allem in Baden-Württemberg sehr, sehr gut aus, wo es willige, blickige Kommunalpolitiker und Politikerinnen gab, die gesagt haben, es ist nicht, einer hat eine Idee und die wird durchgesetzt, sondern wir müssen ineinander greifen, wir müssen uns zusammensetzen, wir müssen gucken, wer kann was machen und wer kann langfristig was mitplanen. Gerade bei sowas wie Neubauten ist es natürlich eigentlich, gebe ich Ihnen total recht, wahnsinnig damit sozusagen das mit einzuplanen, denn da ist es noch relativ easy, man kann anders planen, es kostet gar nicht so viel mehr, man muss es einfach anders angehen und nicht einfach sagen, ich baue noch eine Klimaanlage mit ein, sondern man kann Fassaden begrünen, man kann Gebäude so planen, dass sie gut durchlüftet werden, man kann Regenwasser auffangen und es dafür nutzen, dass man zum Beispiel in der Toilettenspülung das Regenwasser benutzt and so on. Ja? Es ist eine Frage dessen, was politisch gesehen wird und was gewollt wird. Und dann kommt auch irgendwann das Geld dazu. Aber es ist nicht immer nur eine finanzielle Frage.
Und da will ich noch was dazu sagen. Es ist auch eine Frage der Abgeordneten, der städtischen Abgeordneten in jeder Kommune. Da gibt es Bauausschüsse und die könnten auch gewisse Dinge durchsetzen. Also es gibt das Beispiel in Zossen beispielsweise, ist ja nicht weit weg von Ludwigsfelde. Da sollte auch an einer Straße 55 Bäume gefällt werden. Und da hat die Bürgermeisterin schon mit dem Landesbetrieb Straßenwesen, war schon alles klar, wir wollen da die Straße irgendwie neu bauen. Wir fällen jetzt diese Bäume, oder die werden jetzt gefällt. Weil man muss auch sagen, dass der Landesbetrieb Straßenwesen auch in vielen Dingen hier im Land relativ unflexibel ist. Es ist natürlich einfacher, eine Straße neu zu bauen, indem man alle Bäume abholzt. Und dann hat man die neue Straße und baut dann kleine Bäumchen hin, die niemals diese Kraft haben, die Städte zu kühlen, den Staub zu binden etc. pp. Und in Zossen haben dann die Abgeordneten gesagt, stopp, im Bauausschuss, das, so läuft es nicht. Wir müssen jetzt sagen, wir wollen den Landesbetrieb Straßenwesen noch mal hören. Also da ist sozusagen diese drohende Fällung wurde dann aufgehalten, also gestoppt. Und jetzt muss man sehen, wie sie sich dann durchsetzen können gegenüber dem Landesbetrieb Straßenwesen. Da gibt es dann schon Überlegungen, die Straße nicht ganz so breit zu machen. Also ein bisschen flexibler auch zu sein. Also da gibt es dann schon Möglichkeiten. Aber da sind dann auch, was auch Katharina sagt, es ist nicht nur immer Geld, sondern es gibt eben auch die jeweiligen Stadtverordneten und Gemeindevertretungen, die wirklich auch was durchsetzen können.
Na gut, es geht natürlich auch immer darum, jetzt aus den Erfahrungen wirklich was zu lernen. Und ich glaube jetzt gerade, wir haben ja jetzt viel auch über Hitze diskutiert, bei vielen ist es jetzt angekommen. Und vielleicht wird ja auch bei Ihnen dann nochmal, dass man dann doch die Außenverschattung und nicht die Innenverschattung irgendwann mal macht. Also doch nochmal ein Umdenken vielleicht stattfindet. Und was ihr ja so geschildert habt, da geht es ja immer auch um konstruktives Herangehen. Also es müssen in der Politik auch Menschen gewählt werden, die konstruktiv Ideen haben, wie sich etwas verändern lässt und im politischen Prozess es miteinander ausdiskutieren, statt sich gegenseitig niederzumachen und irgendwie das Gegenüber erstmal für blöd zu erklären. Also ich glaube, nur so würden wir weiterkommen.
Ja, das wäre eine Frage wohl an Frau Böselager. Auch nochmal zu der Gesundheitsreform. Es gibt ja immer diese Berichte, dass das deutsche Gesundheitswesen sehr teuer ist und dementsprechend eigentlich gar nicht so gut, wie es sein sollte. Jetzt dieses neue Gesetz, Sie haben ja auch geschildert, das ging dann plötzlich holter die Polter. Und ich war dann irgendwie auch ganz verdutzt, weil ich dann auch irgendwann gemerkt habe, es ist ja wirklich ein reines Spargesetz, wenn ich das recht verstanden habe. Also die Ideen, die es ja gibt, einfach struktureller Art, um unser Gesundheitssystem auch einfach besser zu machen, da ist wirklich gar nichts drin, nicht? Also ich würde dieses Gesetz gerne irgendwo gut finden können, aber ich finde so gar nichts, wo man sagen kann, ach, da ist wirklich strukturell an den Problemen irgendwas gemacht worden. Es scheint mir so ein Einsparen für die nächsten 2-3 Jahre zu sein, aber die grundsätzlichen Probleme sind nicht angegangen. Da würde ich gerne noch mal Ihre Meinung zu hören. Und das Zweite sind in der Tat dieses Problem mit den versicherungsfremden Leistungen. Wenn man da so hört, was so aus den Parteien dazu kommt, sagt doch eigentlich jede Partei, das gehört da nicht rein, das ist systemfremd, das ist ein Steuerthema. Da frage ich mich, wenn das so Common Sense ist, wieso kriegt man das dann bei dieser Gelegenheit nicht raus? Denn da gibt es ja eigentlich gar keine Diskrepanzen.
Zu Ihrer ersten Frage, ja, das ist ein reines Sparpaket, das macht überhaupt nichts an den Strukturen, also keine Strukturverbesserung, außer man sagt, dass ein paar Sachen vielleicht, die tatsächlich überflüssig waren, rausgenommen werden. Das kann man debattieren, aber und was daran klug ist, ist, dass man, das klingt lustig und nach einer sehr natürlichen Idee, die Einnahmen und die Ausgaben verkoppelt. Also, dass man nicht mehr ausgibt, als man einnimmt. Das ist jetzt in dem Gesetz, das ist eine strukturelle Veränderung, die ja sehr klug ist. Nichtsdestotrotz, unsere Kollegin im Deutschlandfunk, die das Thema am Freitag kommentiert hat, die hat gesagt, das Gesetz ist richtig, aber nicht gut. Und ich glaube, das würde ich unterschreiben. Es ist einfach extrem schmerzhaft. Und die Frage ist jetzt, ob die Koalition es schafft, die wirklichen Strukturveränderungen anzugehen und klug umzusetzen. Und das wird sich im nächsten halben Jahr zeigen. Das, was jetzt passiert ist, war eher wie eine Not-OP, damit die Beiträge nicht total in die Höhe schießen. Weil das, was Sie gesagt haben, stimmt. Wir sind eins der teuersten, das teuerste Gesundheitssystem in der EU und haben trotzdem keine guten Werte, wenn man auf Sterblichkeit und so weiter schaut. Das heißt, da muss sich strukturell was ändern. Das will die Bundesregierung auch machen, hat sie sich vorgenommen. Ich frage mich, ob sie das jetzt schafft mit den ganzen Reformen, die sie sowieso schon angegangen ist. Aber das Primärarztsystem wird wahrscheinlich kommen. Die Notfallreform, also Notfallversorgereform, war jetzt schon in der ersten Lesung im Bundestag. Und dann kommen eben so Fragen wie Digitalisierung, bessere Patientensteuerung und so weiter. Und da wird die Finanzkommission Ende des Jahres, die gleiche Kommission, strukturelle Vorschläge machen. Und dann werden wir sehen. Und Ihre zweite Frage habe ich aber leider vergessen.
Da ging es um die versicherungsfremden Leistungen, wo eigentlich alle Parteien übereinstimmend sagen, die gehören da nicht rein. Ja. Da frage ich mich, wenn das so Common Sense ist, wieso kann man das dann jetzt nicht in so ein Gesetz, wieso setzt sich da immer noch hier unser Finanzminister durch, der sagt, ich habe das Geld nicht, wenn eigentlich alle sagen, es ist falsch.
Genau so ist es. Klingbeil hat die Knete nicht. Das ist die ganz einfache Antwort. Und vielleicht warten Sie die Klagen ab und wollen das aussitzen und gucken mal, was dann gerichtlich entschieden wird.
Jetzt musst du aber dann auch nochmal sagen, umgekehrt gibt es ja auch noch die Bundeszuschüsse und die variieren ja aber auch immer wieder. Also der Finanzminister nimmt und er gibt.
Ja, aber so viel gibt er nicht. Er gibt weniger als noch im vergangenen Jahr. Die Bundeszuschüsse sollten um 2 Milliarden gestrichen werden. Jetzt werden sie um 1,35 Milliarden gestrichen, also etwas weniger gestrichen. Dennoch wird gestrichen und diese Bundeszuschüsse sind ja aber auch für versicherungsfremde Leistungen. Also es sind auch Sachen, die der Gesetzgeber vorgegeben hat, die aber nicht unbedingt was mit der Krankenversicherung zu tun hat.
Okay, und wenn du jetzt eben gesagt hast, Not-OP hatten wir jetzt, sind wir jetzt noch im Krankenhaus mit der ganzen Reform oder gehen wir schon auf die Reha zu?
Nee, wir sind Intensivstation.
Okay, Intensivstation, alles klar.
Wir sind hier immer noch in Brandenburg an der Havelortsteil Plaue unter der schönen Brücke, die durch bürgerschaftliches Engagement vom Bürgerverein hier aus Plaue, das muss man nochmal betonen, erst wieder so restauriert werden konnte. Und wir haben jetzt noch zwei Fragen, weil dann müssten wir aufhören, weil das Ordnungsamt hat uns nur erlaubt, bis 20 Uhr hier den Podcast aufzuzeichnen. Also müssen sich alle ein bisschen kurz fassen.
Es wird jetzt gesprochen über Reform, Reform, Reform. Wenn ich mir vorstelle, dass unter Kohl der Spitzensteuersatz viel höher war als heute, dass 50% der Mittel für Investitionszuschüsse an die Industrie gehen und 50% dann für Private. Und wenn ich mir vorstelle, was Musk, ich weiß nicht, wie viel er gekriegt hat vom Land, aber es waren mehrere Millionen als Förderung. Mehrere Millionen als Förderung. Warum?
Also Elon Musk hat kein Geld bekommen. Der hat das Werk allein gebaut.
Ich habe gelesen, so und so viel Förderung.
Nee, er hat eine Förderung für das Batteriewerk bekommen, aber das Autowerk hat ja für knapp 3 Milliarden Euro komplett allein gebaut. Da gibt es keine Förderung. Das macht ja auch aus einem ganz bestimmten Grund auch. Er will sich natürlich nicht in die Bücher gucken lassen. Also, weil wenn wir Gelder geben, dann haben wir auch das Recht sozusagen zu prüfen, was er mit diesen Fördermillionen gemacht hätte. Und darauf hat er gar keine Lust.
Hallo, ich bin Wiebke. Ich finde es super, dass Sie immer versucht haben, alles irgendwie auch positiv zu sehen, teilweise jedenfalls. Ich versuche das für mich auch immer. Und da hätte ich meine Frage zu unserem Kanzler. Es fällt mir nämlich sehr schwer, ihn irgendwie empathisch oder positiv wahrzunehmen. Und da Sie ihn ja teilweise irgendwie auch kennen, vielleicht können Sie mir helfen dabei, ihn etwas sympathischer zu finden.
Friederike, ich glaube, die Frage ging an dich.
Ich glaube, ich muss jetzt dringend nach Hause. Okay, also, naja, es ist ein anderer Typus und Herangehen. Und jetzt, ich bin schon mal gerügt worden von einem Hörer, dass ich immer sage, dass ich auch aus dem Sauerland komme. Ich kann es aber gar nicht verhehlen. Es ist tatsächlich nach meiner Beobachtung auch eine gewisse Mentalitätsfrage. Und in meiner Heimatregion sagt man öfter mal, man muss mit Menschen erst einen Sack Salz essen. Ich weiß nicht, ob es das woanders auch gibt, diesen Spruch. Also immer, wenn man so denkt, ist doch sehr verhalten hier alles. Dann kommt dieser Spruch, man muss erstmal einen Sack Salz essen. Und da können Sie sich vorstellen, wie lange das dauert.
Also insofern. Aber das ist
doch tödlich. Das sagt Lauterbach mit dem Salz, okay. Aber man muss das über eine längere Zeit machen. Also tatsächlich braucht man eine Weile so. Insofern weiß ich nicht, ob Sie jetzt bereit sind zu dem Sack Salz. Also ich kann Ihnen keine echte Antwort geben zu den Sympathiewerten. Aber es ist eine Form von politischem Handeln, von Agieren und ich würde auch wirklich sagen, eine Mentalitätsfrage. Wenn Menschen sich wünschen, dass dieser Kanzler emotionaler ist, ist er meines Erachtens im öffentlichen Auftritt eben einfach nicht dieser Typ dafür, mitzureißen, zu motivieren. Aber er ist gewählt worden, man muss ja einfach mal sagen, als er angetreten ist als Kanzlerkandidat, hat er dann eben mit der CDU, CSU die Mehrheit geholt, hat einen Koalitionspartner gefunden. Das ist die Koalition, die derzeit die Mehrheit gewählt hat und die hat noch knappe drei Jahre auf der Uhr. Und muss jetzt beweisen, dass das viele, was sie angekündigt hat, auch funktioniert. Und wenn die Reformen funktionieren würden, müssten sie ja den Kanzler gar nicht sympathisch finden, dann wäre Hauptsache das Ergebnis zählt. So, jetzt habe ich aber versucht, irgendwie die Sauerlandkurve zu kriegen. Ach so, jetzt sagt der Moritz, jetzt machen wir auch Schluss, weil ja, das Ordnungsamt...
Im Radio sind es die Nachrichten, die um 20 Uhr kommen. Hier ist es das Ordnungsamt.
Okay.
1958.
Also, dann würden wir gerne noch weiter mit Ihnen reden, aber da können wir auch allen sagen, die unseren Podcast hören, wenn Sie vor Ort kommen zu unserem Live-Podcast, dann können Sie auch anschließend mit uns noch quatschen. Aber hier im Radio oder im digitalen Ausspiel ist dann jetzt mal Schluss. Wir haben uns total gefreut als Team aus dem Hauptstadtstudio und unser Landeskorrespondent, dass wir in Plaue in Brandenburg an der Havel zu Gast sein durften. Das Traumschiff ist großartig. Katharina, du sagst mir jetzt noch kurz die Schreibweise. Traumschiff, ich habe mich nicht...
Traumschiff mit Ü natürlich, weil wir sind ja in Brandenburg und da sagt man Schiff.
Die kann das viel besser als ich. So, das finden Sie im Internet. Wir danken herzlich für die Gastfreundschaft. Wir danken für das Interesse. Wir, das sind Katharina Thoms, Christoph Richter, Felicitas Böselager und Friederike Sittler. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Wir hätten noch 40 Sekunden gehabt.
Ja. Da kommt noch Musik jetzt, glaube ich.
Vielen Dank.